ganz herzlich begrüßen. Noch dazu ist es so, dass er erst gestern Abend aus Israel zurückgekommen ist. Und wie ich das Mail bekommen habe, wo drauf gestanden ist, ich bin bis 26. In Jerusalem, hat mein Herz geklopft und hat gedacht, was ist, wenn er nicht kommt. Aber er ist gekommen. Er schaut noch ganz müde aus, aber ich denke, der Vortrag wird Sie und uns alle beglücken. Ja, Sie kennen den Pater Wallner, er war Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Heiligenkreuz und ist jetzt Leiter der päpstlichen Missionswerke in Österreich und heute mit Vertretung und Berichte über Afrika, die Sehnsucht nach der heilen Welt, die wir alle haben. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Ich spreche hier. Also ich danke einmal ganz herzlich für die Einladung. Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr schöne Pilgerreise, die schönste, war vielleicht 7-8 Mal jetzt im Heiligen Land hinter mir, weil die heiligen Stätten noch nicht frequentiert sind. Und wir kommen dort sehr gut beten, 45 über Missio, waren wir dort, also eine der schönsten Pilgerreisen, die ich hatte, die sehr gesegnet war. Und habe sehr viel dort gebetet auch und bin gestern am Abend zurückgekommen. Freue mich aber über diesen Vortrag. Ich habe jetzt die Bilder, sehr viele Bilder zusammengestellt, die zu viel sind für diese 50 Minuten. Ich werde jetzt dann eine Auswahl machen. Ich habe eine Bitte, nachdem ich seit 5 Jahren, seit ich Nationaldirektor bin, in einer neuen Welt und in einer neuen Kirche lebe und das auch als meine Mission betrachte, davon zu berichten, habe ich eine Bitte, dass Sie sich die alle Welt mitnehmen, auch wenn Sie es vielleicht schon haben. Ja. Uns ist wirklich etwas geschenkt worden in diesen letzten 5 Jahren, das einzigartig ist. Die alle Welt gibt es seit 1924. Von News, der Auslandskorrespondent Christoph Lehrmeier, der dort jahrelang tätig war, hat aufgrund seiner slowakischen gläubigen Frau eine tiefe Bekehrung. Und ist dann zur Missio gewechselt. Der ist der Chefredakteur dieser Zeitschrift. Und er macht eine Blattlinie, die wirklich der totale Kontrast zu dem ist, was wir heute über die Medien haben. Immer nur das Negative verstärken, das Böse, das die Leute in eine Form von Verzweiflung führt. Dass sie dann nichts anderes mehr können, als zu protestieren und passiv aggressiv zu sein. Das ist die Situation, die wir heute haben. Ich habe noch nie eine solche politische Situation erlebt wie jetzt, eine derartige negative Oppositionsarbeit und was wir da alles haben. Ich finde es ganz schrecklich. Das haben wir weltweit. Und wir berichten hier auch über Dinge, ich werde Ihnen das auch sagen, über die anderen nichts berichten. Also die Blattlinie ist so, dass wir jetzt eben den Menschen zeigen wollen, es geht auch anders, du kannst gut sein, du hast ein großes Potenzial. Hier haben wir noch dazu, wir haben unser 100-Jahr-Jubiläum von den päpstlichen Missionswerken und deshalb auch eine Spezialsonderausgabe, wo wir 10.000 haben mehr drucken lassen, um sie zu verteilen. Nehmen Sie das mit, schauen Sie sich das an. Ja. Es kostet die 6 Ausgaben im Jahr, also das Jahresabonnement ist 15 Euro inklusive Versand. Und es ist eine Information über Welt und Weltkirche, die Sie sonst nirgends bekommen. Sie sehen, ich bin wahnsinnig stolz auf die alle Welt. Ja. Und es ist diesmal unsere Gründerin, Pauline Charicot auf dem Titelbild, weil jetzt eben ihre Seligsprechung am 22. Mai erfolgen wird. Ohne diese Frau, und es gibt von der Anne Fleck eine tolle Reportage hier über sie, ohne diese Frau würde es Weltmission nicht geben. Eine Frau, eine Laien, hat 1822 das Werk hervorgebracht, zuerst den lebendigen Rosenkranz, dann das Werk der Glaubensverbreitung, das heute die päpstlichen Missionswerke sind. Ich werde mich jetzt setzen. Ich bin wirklich ein bisschen müde, das muss ich schon zugeben, aber solche Vorträge freuen mich auch immer, weil das ist ja auch meine Aufgabe, darüber jetzt eben zu berichten. Und ich habe Ihnen da, wenn Sie das anschauen, hier eine Reihe von Ordnern zusammengestellt über Themen. Ich möchte einfach exemplarisch beginnen und dann ein bisschen systematisch werden. Das Thema lautet auf Afrika schauen. Nicht auf das Afrika der Safaris, da erleben Sie eine, man kann auch in Hurghada oder in Sharm el-Sheikh gewesen sein, das ist nicht Afrika. Ja. Oder wenn man nach Namibia auf Safari geht oder nach Südafrika, Wein verkosten, das ist etwas anderes. Ich möchte Ihnen zunächst einmal einfach exemplarisch bringen, was Afrika für mich bedeutet. Ich erlebe es immer über Personen. Das ist der Pater Johann Kiesling, er ist 38 Jahre alt, er wird am 3. Mai und ich lade... 88 Jahre, Entschuldigung. Wenn Sie am 3. Mai, da ist unser 100-Jahr-Jubiläum, eröffnen wir im Stephansdom, um 17 Uhr werden wir dort eine Liturgie mit Kardinal Schönborn und Kardinal Kambanda von Ruanda haben. Wir haben kräftig schon dazu eingeladen. Kommen Sie, wir werden ihm unseren Preis geben, unseren Emil Award. Wenn Sie schauen wollen, was Pater Kiesling macht, gehen Sie auf YouTube, Missio Österreich als Suchbegriff eingeben, dann bitte auf Abonnieren gehen und Sie bekommen dann, wenn wir neue Nachrichten haben. Wir haben das Glück auch, das ist der Pater Kiesling, da bin ich daneben gestanden, wir waren ausgestiegen, er ist mit 88 selbst in das Savannendorf rausgefahren, er ist im Süden des Kongo stationiert, in Lubumbashi, einem der korruptesten Länder, die ich je erlebt habe. Und einem der ausgebeutetsten Länder, nämlich von den Chinesen. Das war im November 2021, voriges Jahr. Wir haben das Glück, dass der Professor Wagner, Franz Robert Wagner, die Stimme vom Universum, unsere Podcasts einliest auf YouTube. Hören Sie sich das an. Ja, wenn Sie sich das über die Straßenkinder von Pater Kiesling in Lubumbashi anhören und nicht weinen, dann sind Sie kein Mensch, sage ich Ihnen. Ja, und ich habe das direkt live dort erlebt. Hier einige Bilder von einer Messe, die wir mit ihm gefeiert haben. Lubumbashi ist eine 1-Millionen-Stadt, hat das Problem eben, dass dort Ausbeutung ist durch die Kobaltminen. Von den Chinesen hat ein Arbeiterproletariat. Die Salesianer leisten Großartiges und wir waren da an einem Sonntag mit. Über den Pater Kiesling ist hier auch die große Reportage drinnen, weil er eben unser erster Preisträger des Jubiläumsjahres ist. Lesen Sie sich das durch. Ein Salesianer, eucharistisch, marianisch, hingebungsvoll mit 43 Jahren, erst berufen und so weiter, unglaublich. Ja? Also diese Podcasts möchte ich wirklich sehr empfehlen oder dort wird auch die alle Welt vorgestellt. Pater Kiesling lebt jetzt als geistlicher Vater bei den jungen Salesianern in Kansebula im Süden vom Kongo. Die haben dort 78 Novizen oder 83 Novizen, alles so fesche Burschen, die können Fußballmannschaften jetzt eben bilden, ganz großartig. Und das machen die dort. Das ist ein Shelter der Salesianer in Lubumbashi. Das ist bereits ein Ort der Rettung, wo die Kinder von der Straße jetzt eben holen. Wir werden die jetzt ausbauen. Die sind glücklich, dass sie dort sein können. Also die sind glücklich. Das ist schon die Rettung dort für diese Kinder, die ihr da jetzt eben seht. Ich habe dann Spendenaufrufe dafür. Was ich auch erlebt habe, das sind die jungen Salesianer, die schon total im pastoralen Einsatz sind. Am Sonntag haben die um 6 Uhr die Messe gehabt. Ich war gerade Christkönig dort. Dann springen diese 83 Salesianer, die jungen Novizen, auf Fahrräder, fahren mit den Fahrrädern in die Savannendörfer, wo dann der Priester mit dem Jeep nachkommt. Man muss sagen, der Jeep ist langsamer dort als Fahrräder, ja, weil dort so die Straßen so schlecht sind. Wenn wir das Bild gehabt, ja, das ist der Christoph Lehrmeier, unser Chefredakteur. Ihr könnt das in der Alle Welt jetzt eben lesen. In der letzten haben wir auch große Reportage gehabt. Das ist der Christopher, wie er gerade jetzt eben wegfährt. Mich hat das sehr beeindruckt. Eine Kirche, die wirklich nach den Lämmern, nach den Schafen jetzt eben stinkt, die wirklich bei den Leuten ist. Und diese großartig idealistischen jungen Leute. Das ist eben der Shelter der Salesianer. Wir haben jetzt schon groß Spenden gesammelt und machen das weiter. Eines von 600 Projekten, die wir pro Jahr jetzt eben als päpstliche Missionswerke zu bewältigen suchen. Pater Kiesling ist selber gefahren, kommt dann in das Dorf und im Dorf warten schon, das sind zwei Seminaristen, zwei Salesianer, zwei Junge, nicht? Die haben schon alles vorbereitet für die Messe. Das sind die Orte, wir haben, der Christoph war auch dort und dort, die Kinder dort, das sind ja 4000 Straßenkinder in Lubumbashi, die unter Brücken jetzt eben leben. Wir haben auch Mädchen gesehen, die sich um 1 Euro prostituieren, 12-, 13-Jährige. Ja, das ist die Situation, Kinder weggelegt, nicht, also Mutter wird vom Freund verlassen, das Kind kommt ein neuer, dann hat das Kind keinen Platz in der Wohnung und ist auf der Straße und so weiter. Das ist die Situation dort in diesem Savannendorf dann gewesen, die da angekommen sind, die Kinder, die sich freuen. Hier und mit Stacheldraht, das ist der Brunnen, den wir für den Pater Kiesling gebaut haben, der einer Region von ungefähr 3 Quadratkilometern jetzt eben Wasser gibt. Und dann in diesem Shelter, das sind die Jugendlichen, die schnüffeln. Also die laufen auf der Straße auch so, haben immer diese Flaschen mit dem Klebstoff unter ihrer Nase nicht und schnüffeln. Afrika ist für uns deshalb relevant, das werde ich dann noch sagen, weil wir noch 1 Milliarde dazu bekommen in den nächsten 50 Jahren, bevor dann die Bevölkerung zu schrumpfen beginnt. Also wir können nicht sagen, das geht uns nichts an. Oder wir können nicht sagen, wir haben auch hier in Österreich so viele Arme, warum müssen wir dann was für Afrika tun? Ja, Afrika, das Mittelmeer ist gar nichts. Ja. Das war auch sehr eindrucksvoll, dass die Leute freuen sich. Es findet dort oft nur ein Gottesdienst von Katechisten statt. Sag so, du kommst hin, dann ist das der Katechist, der junge Salesianer, der haben alles vorbereitet. In der Kirche singen bereits die Leute. Kirche ist ein Stall, ja, ist eine Hütte, eine Scheune. Wir sehen es dann gleich noch. Das ist nebenan jetzt die Sakristei. Und da hast du lange Schlangen von den Leuten für die Beichte. Dann hat er eine Stunde Beichte gehört dort. Auf Kibemba, also in der Sprache dort, das könnt ihr auch lesen, der hat er gelernt noch, mit 50. Der Pater Kiesling nicht hört dort Beichte und dabei singen die und der Katechist unterrichtet diese hunderten Kinder und so weiter. Das ist ein Seminarist in diesem Seminar von den Salesianern. Das ist auch ganz typisch für Afrika. Alle Seminare, alle Ausbildungsstätten sind Selbsterhalter, die kochen sich selber, wir werden dann mal Bilder sehen, so schauen wir. Und das sind jetzt die Straßenkinder fotografiert, das ist der Charles, auch ein junger Salesianer, der sich dort eben um diese Kinder jetzt eben kümmert. Ja. Und das war dann die Messe, hier sieht man mich sitzen, ja, sitzt es? Ja, da sitze ich dick und erschöpft auf der Seite da. Hier ist der Pater Kiesling, da ist der Chor und so weiter, der schon singt jetzt eben. Dann sind die Kinder sind auf der Straße draußen noch. Also es war sehr, sehr schön. Das sind eben diese Mädchen, die dort jetzt eben sind. Das sind ein paar von diesen jungen Leuten. Das ist auch schon im Shelter über diesen Charles, Jean-Pierre heißt der, hier gibt es in der letzten Alle Welt, gab es dort eine Reportage über den. Der hat sich wirklich von Jesus von der Straße geholt gefühlt. Wir sind ja keine Entwicklungshilfsorganisation. Ja, das würde dort auch nicht funktionieren, weil alles, was du dort hingibst an Geld, geht sofort in die Korruption. Wir investieren in Personen, in Orden, in Gemeinschaften, in Priester, in Schwestern, die ihr Leben für diese Kinder hingeben. Das ist einer von den Tellern im Shelter dort, das war das Frühstück, das ist für die Kinder toll, ja, dass dort ein Frühstück kriegen, aber so schauen die Teller aus, genauso wie Matratzen und so. Das sind schon Orte der Rettung, ja, die sind schon draußen. Die Salesianer haben ein tolles System eben, nicht, also sie holen die Kinder von der Straße in die Shelter, dort sind die ein paar Wochen, dann geht's weiter, die haben ein stufenweises Schulsystem, Bildung und so weiter, Ausbildung, immer mit Geborgenheit, das ist ganz wichtig. Diese Kinder haben keine Eltern, die sind auf der Straße, die waren Gang-Rivalitäten ausgesetzt und so weiter. Die haben geschnüffelt die ganze Zeit, um das auszuhalten. Also die brauchen eine Therapie. Mit Geld kannst du die Welt nicht heilen. Geld ist nur eine Unterstützung für gute Herzen, die etwas tun. Ja, ja, noch einmal, dann das war bei den Kindern, das ist dieser Jean-Pierre. Ja, das ist auch ein junger Salesianer, sehr eindrucksvoll. Ja, also das war wirklich sehr eindrucksvoll. Und noch einmal der Pater Kiesling, da hat uns dieser eine Bursch hat uns geführt zu einem von diesen Plätzen, wo die Kinder in der Nacht schlafen, ja, wo er monatelang geschlafen hat. Und da müssen sie schnüffeln, damit sie das aushalten, weil es wird in der Nacht kalt, es regnet dort auch und so weiter und so fort. Das sind alles die Sachen, wenn Sie unsere Jugendaktion kennen, Sie im Oktober, wo wir auch versuchen, unsere Kinder zu sensibilisieren, eben für die Kinder in Afrika mit der Jugendaktion. Dem haben wir am Schluss dann noch einen Fußball geschenkt. Das sind die beiden Salesianer, die dort jetzt eben ein Einsatz sind. Und das zeige ich auch immer gerne, weil dort ist der Friedhof auch in Lubumbashi, in Kansebola, neben diesem Ausbildungsort. Dort ist der Friedhof auch, wenn früher wer von Österreich, wir haben derzeit 160 Missionare, Missionarinnen draußen von Österreich, Pater Kiesling ist der Älteste. Wir haben auch Junge, ja, auf den Philippinen, in Myanmar. In Peru ist hier auch einiges drinnen. Wenn du dann auf diese Friedhöfe gibst und diese deutschen Namen auch siehst, ja, von den Salesianern, und dann siehst, die sind 30 Jahre, 35 geworden, dann an Malaria gestorben. Also wenn man früher gegangen ist, war das eigentlich so, dass man damit gerechnet hat, nicht mehr zurückzukommen. Also dieser Lebenseinsatz, der hier auch gegeben wird und der in Österreich viel zu wenig gewürdigt wird. So, das war jetzt der Einstieg und jetzt möchte ich ein bisschen systematischer werden, ja, und ein bisschen jetzt eben auch zeigen, was eigentlich los ist. Also meine Aufgabe ist es, der päpstlichen Missionswerke, deshalb wird der Nationaldirektor auch vom Papst ernannt, der Kirche eines Landes zu helfen, nicht bloß auf sich selbst zu schauen. Der Papst nennt das Selbstreferenzialität, dass wir hinhören auf die Weltkirche. Wir haben die Aufgabe, auch den Bischöfen und den Pfarrern auf die Nerven zu fallen, damit sie sich nicht nur um ihre Kirchenrestaurierungen, Sakristeifenstererneuerungen und so weiter kümmern, sondern auch den Blick auf das große Ganze haben. Das ist unsere Aufgabe, sagt uns der Papst da, und auch die Aufgabe, mit dem Gebet anzufangen. Missio Österreich ist unser Kurzname. Schaut's mal, das weiß ja niemand. 415.000 Priester hat die Weltkirche. 3,2 Millionen Katechisten, sage ich dann gleich noch, was das ist. Ja, 680.000 Ordensfrauen. Ja. Wir sind in Österreich 0,37% der Weltkirche. 0,37% der Weltkirche. Der ganze deutsche Sprachraum, auch mit Deutschland, mit den noch 20 Millionen, alles nimmt ja schnell ab, und den 3 Millionen in der Schweiz, und in Österreich sind wir unter 5 Millionen gefallen, und das geht wahnsinnig schnell runter. Der ganze deutsche Sprachraum sind 2,5% der Weltkirche. Wir sind 1,34 Milliarden. Ja. Und wir machen natürlich schlechtes Marketing, wer weiß schon, dass wir 5100 irgendwas Krankenhäuser betreiben und so weiter und so fort, Kindergärten. Ich bin einer von 130 Nationaldirektoren, das war das letzte General Assembly, das möglich war, 2019. Dann kam Corona, wir werden jetzt Ende Mai dann wieder eine Woche in Lyon sein diesmal, sonst sind wir immer in Rom. In Lyon, der ist zum Beispiel hier von Teheran, der ist von Rumänien, das ist mein Chef, Erzbischof Galtoso, einige von denen sind Bischöfe, Weihbischöfe und so weiter, also aus jedem Land der Welt. Das ist hier England und das hier ist Slowakei, der Iwan und so weiter. In Österreich sind wir auch so gegliedert, dass ich 9 Diözesandirektoren habe. In Wien ist es der Pater Florian Kalitsche seit kurzem, seit September vorigen Jahres, der vielleicht bekannt ist, Pfarrer von St. Trochus. Wir haben überall Priester jetzt eben, die dann versuchen, in den Diözesen noch einmal jetzt eben Werbung zu machen für Weltmission. Und mein berühmtester Vorgänger ist natürlich Weihbischof Florian Kundner, der 94 gestorben ist. Er war außerordentlich lang, nämlich 14 Jahre Nationaldirektor. Und hier sitzt der damalige Nationaldirektor von Sri Lanka, der war auf Besuch 1980 und der ist jetzt Kardinal von Colombo. Und damals hat Kundner die Priesterpatenschaften und so weiter begonnen für Sri Lanka, die dann ein großer Erfolg waren. Mein Problem ist, das zeige ich auch eben, dass wir in der Bekanntheit an vorletzter Stelle der Hilfsorganisationen sind. Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz und so weiter, sogar die Freikirchen und so weiter sind vor uns. Es ist wirklich atemberaubend, dass es uns überhaupt noch gibt. Ja. Also nur 9 von 100 Österreichern kennen uns. Vorteil ist, ja, dann gibt es bei dieser Umfrage ist dann auch gefragt worden, wie ist das Vertrauen? Wir haben maximales Vertrauen, weil uns niemand kennt natürlich. Ne? Also, ja. Und dann das letzte Mal habe ich mitgehabt, diesen orangen Missio-Folder, weil wir eben so viel machen, ist das Problem, dass uns dann niemand kennt jetzt eben. Ich sage immer, Ärzte ohne Grenzen ist leicht, ja, oder was ist noch? Von Sebastian Corti, das Licht für die Welt, das ist also Augenoperation, und unser Name sagt nichts, ja, päpstliche Missionswerke, Missio. Wir haben 5 Aufgaben: erstens, wir stärken die wachsende Weltkirche, zweitens, wir sorgen für die Priester von morgen, drittens, wir helfen Kindern in die Zukunft, viertens, wir wirken selbst missionarisch, und fünftens, wir retten die Ärmsten vor Ort. Meine Bitte ist auch immer, gebt mir nichts, nehmt bitte das mit, heute schon gesagt. Das ist nur die alle Welt, das ist kein Spendenaufruf, aber meine Aufgabe. Wir haben dieselben Probleme, der kleine Planet, Hunger, das ist Eritrea. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Ja, die Bevölkerung stagniert schon lange in Europa, in Nordamerika geht es nur leicht auf, in Lateinamerika. Das Hauptproblem ist die Überbevölkerung. Es ist einfach so. Ja. Die Welt ist nicht für so viele Menschen gemacht. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sich das jetzt nicht ideologisch auswirkt, weil die großen Bestseller-Romane bis hin Dan Brown und so weiter, Sakrileg, also nicht Sakrileg, Inferno, die beschäftigen sich schon, wie reduzieren wir die Menschheit. Ja, also der Mensch als Feind des Lebens. Das ist das große Thema der Zukunft. Nicht? Wir haben aber die Situation, dass die Demografie eindeutig ist, in Asien geht es zurück, Asien ist total überbevölkert, 5,34 Milliarden Menschen sind in Asien. Bald, ja, Also das geht noch ein bisschen rauf. China sinkt seit 3 Jahren, die haben es erst einmal zugegeben jetzt. China mit der Ein-Kind-Politik wird sich selbst killen. Also die fahren jetzt volle Gegenstrategie, ja, machen volle Werbung dagegen, aber die Überalterung geht so schnell, dass sie das nicht werden stoppen, wie bei uns. Ja, also wir sind demografisch aussterbend, es gibt kein Zurück, müsste jede Frau jetzt 5 Kinder haben, jede europäische Frau, geht nicht. Ja, also das sind einfach die Gesetze der Demografie, aber Afrika wächst noch weiter um 1 Milliarde. Ja, auch ganz einfach, weil die Sozialsysteme nicht da sind, ja, weil die Altersversorgung nicht da ist und Kinder dann eben, ich sage es jetzt sehr despektierlich, auch gebraucht werden, ja, um eben diese Sachen abzusichern. Wer hält die Eltern in Afrika, die Kinder? Ich empfehle immer allen den Professor Hans Rosling, der 2017 schon gestorben ist, mit seinem Buch Factfulness über diese Themen, die bei uns weit weg sind. Die gute Greta Thunberg zeige ich immer, weil sie den Papst einleitet, den Klimastreik zu. Nein, wir müssen nicht streiken, wir können das tun. Streiken ist zu wenig. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, weil ich auch auf der Seilerstätte jeden zweiten Tag kannst du nicht raus dort, weil irgendwas am Ring demonstrieren geht. Ja, wir sind eine Demonstrations- und Lustgesellschaft geworden. Ja, deshalb noch einmal möchte ich die alle Welt eben empfehlen mit unserer seligen Pauline Charicot auf dem Cover. Und eines ist mir auch noch wichtig, habe ich schon gesagt, wir sind nicht Hilfswerke, sondern Missionswerke. Also bloß Hilfe, bloß menschliche Hilfe braucht immer ein geistiges Fundament. Wir tun es aus christlicher Nächstenliebe. Wir helfen allen. Senegal, da haben wir viele Projekte. Das ist eine Gesellschaft, wo nur eben jetzt 7% Christen sind, 94% Muslime. 93% Muslime, also das ist uns eben auch wichtig. Wenn uns aber vom Senegal ein Pfarrer bittet oder ein Bischof, wir sollen dann Brunnen graben in einem Dorf, was eben dann 95% muslimisch ist, dann machen wir das auch, wenn es jetzt eben gut ist. So, jetzt muss ich Sie ein bisschen noch frustrieren. Nämlich mit den beiden größten Gefahren, auch für Afrika, und es geht über Afrika, die beiden größten Gefahren für den Weltfrieden oder die Welt der Zukunft sind für mich, und ich bin ja kein studierter Entwicklungszusammenarbeiter, Politologe, Afrikanist oder irgendwas. Ich rede vom Augenschein und von dem, was ich mir anlese und was ich auch jetzt eben sehe. Die beiden größten Gefahren sind der Islam. Ich sage bewusst Islam und nicht bloß Islamismus, weil der Islamismus kommt aus dem Islam. Und das andere ist China. Also wir nehmen auch hier wahr, dass die Muslime ihre Religion mehr schätzen als wir unser Christentum. Wir haben eigentlich seit vielen Jahren eine Christenfeindlichkeit bei uns, ja, die eben aus verschiedenen Wurzeln kommt. Wir haben kaum christliche Journalisten. Ich habe gerade einen Standardartikel gelesen von jemandem, der nicht böse auf den Schönborn, aber über diese Geschichte damit. Hören Sie mich schlecht? Ja. Okay, das müssen Sie unbedingt sagen, weil sonst rede ich und es hört mich niemand und das ist nicht der Zweck. Ich werde langsamer reden. Okay, also ich lasse das so stehen. Wir haben schon aufgrund der Migration eine Vermischung der Religionen und eine sehr rasche Islamisierung Europas. Diese Bilder sind uns seit 2015 ja in Erinnerung. Sie gehen aber weiter durch Familiennachzug. Es ist der Nahe Osten seit dem Zweiten Weltkrieg um 50% gewachsen, also Entschuldigung, 50 Mal mehr Menschen leben im Nahen Osten. Der Iran zum Beispiel ist eine total junge Gesellschaft, Durchschnittsalter ist da 32. Ja. Und bei uns, der Islam ist total religiös. Es war vor kurzem auf dieser politisch so eindeutig zuordnenbaren Plattform Express, war ein Artikel, warum die SPÖ in Wien jetzt die religiöseste Partei ist. Ja, weil die so viele Muslime dort haben. Die hat den höchsten Muslimenanteil. Und das steht aber auch schon in der Shell-Jugendstudie von 2015 über Deutschland. Da steht, warum Deutschland immer religiöser wird, weil es islamisiert wird. Also die Religiosität kann man nicht weglassen. Wir sind so im 68er Stil Religion, Privatsache. Nein, ist es für den Muslimen nicht. Für meine afghanischen Freunde ist alles religiös. Ja? Und ich sitze mit dem Salim, das ist ein Afghaner, der nicht Christ will, beim Abendessen, und der sagt zu mir, du, wie kann es hier Menschen geben, die sagen, es gibt Gott nicht. Gott ist doch das Wichtigste. Ja? Also das müssen wir einfach wahrhaben. Wir sind deshalb sehr stolz, dass wir religiös sind, nämlich christlich religiös. Wir haben bei Afrika das größte Problem im Augenblick, die Bruchlinie zwischen dem islamischen Afrika. Also hier bei ihm eine Sperre, nicht? Also die sind ja bis zu den Pyrenäen gekommen. 1492 ist der Beginn dann die Reconquista. Und das war immer hier blockiert. Und die Mission, die christliche, setzt dann ein eben ab dem 16. Jahrhundert im subsaharischen Afrika. Also in Afrika unterhalb der Sahara. Das sind diese Länder rot hier christlich, diese sind muslimisch. Die Sahara war eine große Barriere, ja, so dass das Christentum sich nicht unterhalb der Sahara ausbreiten konnte, wurde dann eben sehr jung in Nigeria, war die erste Pfarre vor 110 Jahren. Ja. Wir hatten vor 100 Jahren 40 Priester in Afrika. Jetzt sind es 53.000. Also einheimische Priester. Ja. Also das ist unglaublich. Und wir haben hier die Bruchlinie. Wir haben täglich Menschen, die hier sterben. Nicht nur Katholiken, sondern weil sie Christen sind. Ja. Wir haben im Augenblick auch den Zangengriff des Islam oder Islamismus eben jetzt runter von der Ostküste. Sansibar ist Islamistenhochburg. Wenn Sie dort auf Urlaub schon waren, ich bin jetzt, wie ich runtergeflogen bin, im September nach Tansania, nicht, da sind wir über Dar es Salaam geflogen und da steigen über Istanbul, da steigen in Istanbul dann die ganzen bärtigen Leute ein. Afrika wird nur Frieden haben, wenn die gewaltsame Islamisierung beendet. Wir haben in Österreich die Situation, dass wir derzeit 700.000 Muslime haben. Das ist eine sehr neue Religion, gibt es jetzt seit 30 Jahren bei uns. 700.000 haben wir in Österreich und das steigt sehr schnell. Ja. Also ich gehe über die Welt. Das hat mich sehr aufgeregt, das habe ich fotografiert. Nicht gegen die Kriminalisierung von Muslimen. Wo machen wir Plakate gegen die Christenverfolgung? Das ist in Wien gewesen. Ja. Also da muss man sehr aufpassen. Ne. Die Muslime, Islamophobie, ja, ist dauernd da. Aber es gibt auch eine Christianophobie, die nicht thematisiert wird. Ja. Und ich bin da auch auf Facebook, bin ich bei einigen so Seiten dabei, die heißt Generation Islam, die habe ich abonniert, und da wird immer aus muslimischer Sicht das Weltgeschehen kommentiert. Die fühlen sich immer als Opfer. Der Beginn jedes Konflikts ist, dass sich jemand als Opfer fühlt. Hitler hat sich als Opfer der zionistischen Judenverschwörung gesehen. Und das legitimiert dann, ich war vor 2 Tagen in Yad Vashem das erste Mal, ja, ich muss Ihnen wirklich sagen, ja, also wir waren in Tränen aufgelöst. Ja, wir haben nur diese Gedenkstätte für die Kinder gemacht, ja, und also es war Wahnsinn. Ja, und das beginnt immer damit, dass man sich als Opfer fühlt und dann ist man legitimiert, die anderen jetzt noch brutaler eben jetzt umzubringen. Das ist in Jemen, wo Terroristen eben 2016 4 Mutter Teresa Schwestern und weitere 12 Leute getötet haben. Der Vater Tom hier hat überlebt, er war vor drei Jahren bei uns und hat dieses Buch, haben wir von ihm übersetzt. Das ist Jemen, er war der einzige Priester dort. Ist geblieben, damit die Schwestern eine Messe haben. Hätte es fast mit seinem Leben bezahlt, er war über 550 Tage in Gefangenschaft mit verbundenen Augen. Muss man sich vorstellen. Ja. Das sind übrigens die Bücher, die ich rausgebe. Das ist von unserer Schwester Johanna, das ist von dem Krankenpfleger-Ehepaar Caruso, die immer zur Messe kommen. Sie ist jetzt 85 gewesen, aber sie sind noch frisch. Sind jetzt noch, wir haben viele, viele Heilige bei uns in Österreich. Die Schwester Johanna, oder die sind alle für mich Heilige. Ja, oder der Pater Kiesling. Ja, ich darf einen Heiligen hier erleben, wenn der jetzt kommt. Das ist Wahnsinn, ich habe den dort erlebt. Also diese Bruchlinien, die wir haben, wie ich in Nigeria war, Nigeria ist hier, da geht die Bruchlinie hier durch. Derzeit ist der Präsident in Afrika gilt immer die Sippe, an erster Stelle Sippe, Clan, erste Stelle. Und dann kommt vielleicht irgendwas anderes noch. Ja. Und in Afrika ist ein Fulani derzeit Präsident und deshalb diese Banditen, das sind keine Islamisten, aber sie sind islamisch. Und diese Banditen, dieser Stamm der Fulani, die Nomaden, treiben ihre Herden in den Süden, in das christliche Ebo-Land. Also schlimm, wie ich dort war, jedenfalls in Enugu 2019, ist dort ein Priester erschossen worden, deshalb ging die Reise dann nur mit Polizeischutz weiter. Das ist eben jetzt Afghanistan auch, beziehungsweise das Foto ist von Jemen, aber Afghanistan und dieses klägliche Scheitern. des Westens, wie das wahrgenommen wird, der USA, haben zu einem neuen Aufwind des Islamismus geführt. Die sehen die Schwach der Westens. Ja, und die USA. Das Foto habe ich aus dem Auto geschossen, da waren wir 2000, voriges Jahr war das, im September, wie wir zurückgefahren sind vom Süden von Tansania hinauf nach Dar es Salaam und dann fährt plötzlich ein Auto vor dir, wo hinten ein Werbebild für Obama Bin Laden oben ist. Das ist eine friedliche Gegend dort, ja. Wir haben 30% Christen, das ist großer Friede dort, das ist das Spital. Ja, massive Christenverfolgung, erstens weil wir hier Atheismus haben, das ist unser Hauptproblem. Die zweitgrößte Gruppe nach dem, wie viel in Wien haben wir noch, 37% Katholiken, zweitgrößte Gruppe sind die Ausgetretenen. Ja. Dann kommen schon die Muslime. Zweitens der Islamismus, also der gewalttätige Islam, der Kommunismus, China, also da kommen wir gleich dazu, Nationalismus, Indien und unsere Gleichgültigkeit. Du hörst bei uns nichts über Christenverfolgung. Ja. Alle anderen schreien, ja, aber wir sind völlig still. Das ist der größte Skandal. Also, wenn ich das höre, 38 hat die Kirche geschwiegen. Nein, 2022 schweigt die Kirche. Und da sind es unsere Brüder und Schwestern. Die werden nicht verfolgt, weil sie irgendwas sind. Die werden verfolgt, weil sie Christen sind. 1933, 38 und so weiter. Das war nicht, weil sie irgendwas sind, weil sie Juden waren. Also das kann man nicht vergleichen, ist klar, ja, weil das war ein systemischer Genozid, der da betrieben worden ist. Aber eben jetzt, also hier ist auch, weil sie Christen sind, werden sie verfolgt. Jetzt muss ich sie euch noch mit etwas Negativem konfrontieren. Mein Hauptfeind ist dieser Mann hier. Arte ist ein liberaler Fernsehsender, der viel Antikirchliches bringt, aber die Dokumentationen auf Arte über Xi Jinping, China, die neue Seidenstraße, decken sich genau mit dem, was uns die Missionare überliefern. Ein totaler Überwachungsstaat, ein ideologischer Kommunist, in den Medien wird dauernd gegen Demokratie gehetzt, sein Feindbild. Die haben auch keine moralischen Werte, die werden auch an Genoptimierung und so weiter, an Menschenexperimenten, jetzt eben an Hybridmenschen arbeiten in China. Ja. Förderung autoritärer Regime, die sind Kopisten auch von ihrer ganzen Mentalität her. Also wir erleben das auch bei den asiatischen Studenten, die wir an der Hochschule haben. Was für uns Plagiat ist, ist für die ihre Form, wie sie lernen. Und die Chinesen kopieren einfach, weil sie ja schon aufwachsen damit. Die höchste Kunst ist, die Schriftzeichen, die 650 Mandarin-Schriftzeichen, abzumalen. Ja, nicht kreativ was selber zusammenzustellen, abzumalen. Dann lassen sie die von Volkswagen halt ein Werk bauen und das ist das letzte Werk, was Volkswagen baut, weil sie die Technologie abkupfern. China ist bereits im Weltraum, die bauen eine eigene Station, die werden ihre eigenen Sender jetzt eben machen und so weiter und so fort. Und ein totaler Überwachungsstaat. So schaut die Kreditvergabe von China an Afrika aus. Also der lässt es regnen auf ganz Afrika, baut die Infrastruktur in jedem Land anders. Nicht in Kenia wird eine Bahn gebaut zwischen Nairobi und Mombasa. In Burundi bauen sie für den verrückten Diktator einfach einen Prunkpalast in Bujumbura und so weiter. Die wissen, wie sie es immer bekommen, fördern jede Form von Totalitarismus. Völlig indifferent gegenüber der Religion. Wir haben gerade diese Ausschreitungen in Sri Lanka. Weil eben jetzt Sri Lanka sich völlig überschuldet hat gegenüber China. Sie mussten ihnen diesen Hafen im Süden überlassen. Die haben dort Kriegsschiffe mittlerweile stationiert, was sehr bequem ist dann für die Eroberung von Taiwan, die wir fürchte ich noch erleben werden. Hongkong ist ja schon gefallen, ist entdemokratisiert oder wird sehr schnell jetzt eben gehen und so weiter und so fort. Das ist, also für mich ist das Feindbild Nummer eins. Nicht, und so wie wir immer Afrika gesehen haben als Rohstofflager, so tun es jetzt die Chinesen. Afrika ist zum chinesischen Kolonialkontinent geworden. Ja. Die Seidenstraße, die eben Xi Jinping jetzt eben baut, strategisch hier zum Beispiel Colombo, Dar es Salaam. In Dar es Salaam, Hauptstadt von Tansania, nicht Hauptstadt, das ist inzwischen Dodoma, aber die größte Stadt von Tansania, haben sie ganze Geschäftsstraßen sind immer gefahren mit chinesischen Schriftzeichen. Ja. Und allein schon dadurch, dass sich die neuen Märkte erschließen, da kommen 1 Milliarde Menschen dazu. Ja. Die brauchen dann was. Made in China. Ich habe mir vor kurzem auf Amazon, bitte um Entschuldigung, ein Priesterhemd bestellt. Ja, ich trage sowas nie, weil ich eh mein Habit habe, aber ich bin demnächst in Pakistan und da kann ich so nicht herumlaufen. Und da habe ich so ein dezentes Priesterhemd, eben weiß und wo man das so. Und dann kriege ich das über Amazon, made in China. Ja. Ja. Also man wird jetzt auch sehen, also ich hoffe, dass der Westen nicht den Fehler von Versailles macht, wenn ich das, Entschuldigung, persönlich sagen darf, ja, aber eine völlige Ächtung Russlands ist nicht möglich. Ja. Also das führt zu einer Allianz mit China, ganz unvermeidbar, zu eigenen Geldsystemen, und der Westen hat keine Rohstoffe, ja, und keine Energieressourcen. Und die haben sich hier alles gesichert. Also lest, das war in der letzten, der Christoph Lehrmeier, wir waren in Kolwezi, 90% des Weltkobalt, das du für jedes Handy brauchst, ja, ist im Kongo. Und mit dieser korrupten Regierung ist es so, wenn irgendwo Kobalt gefunden wird, wird sofort das Grundstück verstaatlicht und den Chinesen dann gegeben. Dann hier die Social Media, du hast in China keine Social Media. Also das ist die Situation, die wir hier haben, Journalisten hinter Gitter, China an erster Stelle. Das ist auch interessant, die Superreichen, da denken wir immer jetzt eben an die USA, sind es auch 724 Milliardäre, aber 698 in China. Turbokapitalismus mit kommunistischer Ideologie im Hintergrund. Deutschland 136 Milliardäre, auch Indien 140 Milliardäre. Das ist für mich auch oft nicht leicht, ja, wenn ich irgendwo in ein Flugzeug steige und ich sitze dann in der Economy Class, ja, also wo ich dann 10 Stunden eingepfercht bin, bin leider zu groß, ja, und dann hast du irgendwelche Einheimischen, die sitzen vorne in der Business Class. Ja, ist aber die Realität. Und das Bild zum Beispiel sagt auch sehr viel. Die Flughäfen in Afrika sind voll mit Chinesen, die haben 14 Millionen Männer zu viel, also durch die Ein-Kind-Politik und die Abtreibungen, die die Folge waren. Und du hast auf den Flughäfen alles voll mit Chinesen. Ich bin jetzt beim Rückflug von Lubumbashi nach Addis Abeba, ich bin nicht dazwischen, die sind alle eingepackt, ja, war voll mit lauter Chinesen. Und die Flughäfen wimmeln in Afrika von chinesischen Männern. Ja, was ich auch festgestellt habe, da ist, dass die nicht sehr beliebt sind. 3 Diktatoren. In der Mitte der Modi, der ist wenig bekannt, der hat es geschafft durch seinen Hindu-Nationalismus, dass Indien auf den 10. Platz der Christenverfolgung gerückt ist. Die haben dort brennende Kirchen, ja, nicht in Kerala, also in diesen Gebieten, sondern in Nordostindien, nicht, also eine ganz schlimme Situation. In China zum Beispiel, nicht diese Totalüberwachung, die, ihr werdet nie in den Social Media chinesische Missionare sehen. Wir machen ja sehr viel über den Social Media. Das können wir nicht bringen, auch wenn die offiziell sind, also dürfen sie das nicht. Ja. Die werden total überwacht, da gibt es einen Bürgerbonus auch, wenn du in die Kirche gehst, kriegst du Minuspunkte. Irgendwann führt das dazu, dass deine Kinder nicht studieren können und nicht in die Schule gehen können. Gibt es auch auf Arte Dokumentationen dazu, auch über diese Zweitkinder, die dann doch geboren worden sind, die haben keinerlei Bürgerrechte, die können nicht einmal mit der Straßenbahn fahren. Das ändern sie jetzt, da kann man sich rauskaufen, muss man dem Staat und auch Provinz verschieden jetzt eben zahlen. Also etwas ganz, das waren jetzt die negativen Sachen. Wolltest du was Positives? Nein, ich muss noch was Negatives bringen, Entschuldigung. Ja, also noch über die Kirchensituation bei uns. Ja. Also die Menschen sind religiös. Ja, man spielt das so runter, wir glauben immer so, nein, wir sind das einzige Wesen, das fähig ist, die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich, das ist der Sinn meines Lebens zu stellen. Kardinal König hat diese Fragen immer wiederholt. Ja. Also deshalb dürfen wir Religion nicht weglassen. Aber unsere Religion ist schwach. Die Kirche, es ist im Augenblick, sage ich immer, es macht oft keine Freude, katholisch zu sein. Man weiß nicht, wofür wir stehen. Wir sind der Diskussionsverein geworden. Und auch in der Pandemie, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Kirche da war. Hätte doch jede Woche jetzt eine Pressekonferenz geben müssen. Das ist unsere Telefonseelsorge. Missio ist zur Telefonseelsorgestation geworden. Wir haben an einem Tag oft 22 Stunden reine Telefonzeit. Das ist nicht, weil die Leute Abonnements bestellen, sondern weil sie reden wollen. 72.000 ausgetreten. Ja. Wir haben aber großes Interesse an den Religionen. Aber wenn wir nicht mehr die Angebote präsentieren, dann suchen die Leute woanders. Wie schick ist es heute, Buddhist zu sein oder Esoteriker zu sein? Ja. Wir haben in Afrika noch den großen Kampf jetzt eben, zum Beispiel in Madagaskar sind noch 52% in der Naturreligion, Hexenglauben. Da ist übrigens auch, wenn sich das von Pater Kiesling da durchlässt, ja, was der da schreibt im Kongo auch, nicht? Also wie dann Leute, wenn irgendwas ist, wegen Hexen und Aberglauben, nicht? Also was dort auch noch real ist, ja, weil die Menschen irrationale Ursachen jetzt eben suchen und wie dann eben Menschen, die dann als Zauberer oder Hexer gelten, umgebracht werden. Das sind die Situationen, die man in diesen Ländern noch hat, aber die werden immer schwächer und es ist ein großes Wettlaufen jetzt eben zwischen den Monotheismen in Afrika, Islam und Christentum. Und zum Beispiel, wir haben derzeit 7% Muslime auf Madagaskar, aber jetzt eben die Saudis buttern alles rein, um dort jetzt eben den Islam zu fördern. Das ist die Situation in Deutschland, was am meisten wächst von 1950 bis hier 2020. Ja, das ist der Teil derer, die konfessionslos und nicht und andersgläubig sind. Da sind natürlich auch die Muslime dabei. 40 Millionen. Die Katholiken sinken relativ wenig. Ja, von 25,2 jetzt inzwischen sind wir auf 20 in Deutschland. Ja. Und dann eben den Evangelischen geht es noch schlechter. Das sollte uns aber nicht freuen, aber da weiß man auch noch weniger, wofür die eigentlich stehen, wenn ich das auch sagen darf. Ja. Das ist die Kirchengliedschaft in Deutschland. Ja. Wir haben deshalb gesagt, wir müssen beten, dass die Leute wieder beten können. Ich habe bei Missio 2017 eine Gebetsbewegung gegründet, weil es auf jeden Einzelnen ankommt. Das ist noch interessant. Ja. Religionsgruppen an den Wiener Volksschulen. 2018, vor 4 Jahren, das stimmt schon lange nicht mehr, 31% römisch-katholisch. Und hier bitte auf der Seite, von den 30.000 Schülern in den neuen Mittelschulen sind 40% Muslime. 40%. Das war 2018. Ich bin sicher, dass wir schon über 50% sind. Was mir Religionslehrerinnen und so weiter erzählen, ein Religionslehrer in Wien braucht 4 Schulen, dass er auf seine Stunden kommt. Und nicht einmal in katholischen, kirchlichen Schuleinrichtungen kommen die oft jetzt eben auf ihre 2 Stunden pro Klasse. Dann, wenn man wieder anschaut, hier sieht man sofort, gebetet wird in Nigeria. Das ist eines der frömmsten Länder hier, Nigeria. Auch eines der christlichsten Länder mittlerweile, eben mit dem islamischen Norden. Auf dem Konflikt Iran ist sehr religiös, die sind auch sehr offen fürs Christentum und so weiter. Wir sind sehr schwach. Nigeria ist deshalb auch interessant, weil es das größte, bevölkerungsreichste Land ist, mit über 210 Millionen Einwohnern, plus minus. Ja. Wir haben auch viele nigerianische Priester ja von uns und Nigeria ist inzwischen auch jetzt zur Wirtschaftsmacht Nummer 1 in Afrika geworden. Südafrika sinkt leider sehr schnell. Also leider hat die, also meine persönliche Meinung, ich bin eben kein Afrikanist, aber dieses Experiment ja mit dem ANC und so weiter funktioniert nicht. Die sind so, es ist eine Unreife auch da. Wir haben das ja auch, man muss aber auch sagen, was haben wir in Europa für eine Kriegsgeschichte gehabt, Befehdungen und so weiter über Jahrhunderte. Es gibt in Afrika keine Eliten, die gelernt haben, für andere Verantwortung zu übernehmen. Sobald jemand demokratisch gewählt ist, ja, arbeitet er für den eigenen Clan oder für sich selbst, hat innerhalb kürzester Zeit so viel Korruption, so viele Verbrechen begangen, dass er alles tun muss, dass er nie mehr abgewählt wird. Das ist die Situation auch in Afrika, eine Kapelle in Nigeria, eucharistische Anbetung. Der afrikanische Mensch ist zutiefst religiös. Und das ist auch ein Grund jetzt eben, diese Religiosität, warum das hier jetzt eben anders ist. So, jetzt, wie spät ist es? Jetzt möchte ich zu was Gutem. Weltkirche wächst, das lasse ich weg. Ja, vielleicht, ich gehe zu dem Punkt Kinder- und Berufsausbildung, kann ja nicht alles bringen. Ja. Also eine unserer Aufgaben ist es, für die Kinder in Afrika zu sorgen. Wir haben seit 22 Jahren konstant 2 Milliarden Babys auf dem Planeten. Was bedeutet es? Es werden nicht mehr. Warum wächst die Weltbevölkerung noch? Weil die Leute älter werden. Wir haben Länder wie Bangladesch, Asien, wo wir eine Geburtenrate von nur mehr 2,3 Kinder haben. In Afrika aber sind wir noch bei über 3. Ja. Und das ist die Situation. Du kannst es nur beheben durch Bildung, 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 Ausbildung und eine gerechte Ökonomisierung. Das ärgert mich ein bisschen an meiner Kirche auch an dem, was verkündet wird, weil unsere Politik gegenüber Afrika, wenn die erst auf Lesbos und Moria beginnt, ja, ist es viel zu spät. Wir müssen Afrika zu einer gerechten Ökonomie jetzt eben helfen. Ja. Und wir müssen ihnen Bildung jetzt eben geben. So schauen Schulen aus. Und das ist ein großer Fortschritt, dass die solche Schulen haben. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Nie wird in Afrika, das zeige ich immer Jugendlichen, nie wird in Afrika ein Kind sagen, ich muss in die Schule gehen. Dann haben wir die vielen Ordensfrauen, die sich hier engagieren, die hier diese Schwestern, ja, in einer Selbstlosigkeit. Viele Schulen sind zugleich Armenausspeisung, weil die Familien ihre Kinder nicht ernähren können. Das ist in Uganda. Das ist eine Sache in Nigeria. Der Jacob Mwabo, der hier steht, ist inzwischen Stadtpfarrer in Wien. Da war er noch dächernd in Drasenhofen oben. Jetzt hat ihn der Kardinal runtergeholt, der Dr. Jacob Mwabo. Und das ist die Schule, die wir mit ihm gebaut haben. Wir sind dort von den Frauen empfangen worden, von den Müttern, Erfolgsfest, weil wir für ihre Kinder dort diese Schule jetzt eben bauen. Die haben selber gebaut. Ja, also das haben selber, und so schaut die Schule jetzt fertig aus. Und eben, das war dort auch die Situation, wir müssen diese wachsende Weltkirche jetzt eben stärken. Da ist noch was, aber das wird ein eigener Vortrag, ist ein Albino-Kind. Albino. Ja. Albinos sind Kinder, die keine schwarzen Hautpigmente haben und die werden dort geächtet und verfolgt. Wenn sie erwachsen sind, kein Problem, aber als Kinder eine Schande für die Familie, oft umgebracht. Ja. Dann aus rituellen Zaubergründen jetzt eben, ja, aber das wird so. Wir versuchen hier die Kinder zu sensibilisieren. In 20 Jahren sind unsere jetzigen Kinder dann die, die die Gesellschaft jetzt eben trägt. Sie müssen eine Sensibilität haben, dass sie Afrika unterstützen müssen. Deshalb auch unsere Jugendaktion, die ein riesiger Erfolg ist, 300.000 Packungen Schokopralinen, macht den Kindern Freude, die zu verkaufen. Wir haben jetzt auch die blauen Chips erfunden. Da bin ich jetzt auch mit der Biomafia in Österreich in Kontakt gekommen, weil wir haben die in Peru, haben wir Erdäpfelbauern, da haben wir diese blauen Chips dort. Ich bin jetzt dann im Juni in Peru und dann haben wir versucht, diese Erdäpfelsorte auch hier anzubauen. Das würde mir 5-mal mehr kosten, als wenn ich es in Peru machen lasse. Und die hätten dann nichts in Peru davon, wenn ich das hier machen lasse. Berufsausbildung, ganz wichtig, wir haben sehr viele berufsbildende Schulen, auch in hochqualifizierten Bereichen, die wir jetzt eben machen, oder Grundausbildung in Elektronik und so weiter, Mechanik und so, Schweißer, das sind alles bischöfliche Schulen, wo ich da die Fotos habe. Das ist bei den Benediktinern, das ist hier ein Pater, das ist der Pär Benedikt in Danda. Dann auch das große Problem der Kindersoldaten, sind doch noch einige 10.000, also einige Tausend. Ja, diese Kriege, immer wieder flackert sowas auf. Ja, wir hatten es im großen Stil in Liberia unter diesem Warlord Charles Taylor. Das können Sie im Buch von der Johanna Datz weiter nachlesen. Die hat sich um diese Kinder gekümmert und so schaut das dann nachher aus. Und diese Kinder, die mit 8 Jahren, 7, 8 Jahren brutalisiert werden, oft ihre Eltern erschießen müssen oder Verwandte erschießen müssen. Ja, und die kannst nicht, du kannst denen nicht ein Haus hinstellen, ein Heim oder irgendwas. Ja? Du musst Liebe in die investieren. Und deshalb fördern wir, sage ich immer, Personen, Ordensgemeinschaften, Schwestern und so weiter, die sich um die kümmern. Das war sehr schön, das war nach der Messe hier in Nigeria, eine große berufsbildende Schule, eben noch ganz normale Burschen und so weiter. Ja, da sind auch Frauen gewesen. Waren die, und ich hatte am Abend dann mit den Vorarbeitern, hatte ich dann ein Essen dort mit Hugo Oelz von Vorarlberg, mit dem wir zusammen das machen. Und da habe ich dann mir angewöhnt, immer bei solchen Begegnungen, einige waren verheiratet und so weiter, habe ich dann immer 2 Fragen gestellt. Do you want to come to Europe? No, we are happy here. How many babies do you want to have? 2. War immer die Antwort. Ja. Also ich habe das nicht studiert, aber es ist wie ein Gesetz, dass er ab und zu sagt einer, dass er 3 Kinder will oder 1 Kind. Aber die normale Antwort ist 2 Kinder. weil sie dort jetzt vor Ort jetzt eben leben können. Sehr saubere Leute, die eben auch, das war nach der Messe, ja, war sehr schön. Das sind für die Maasai in Südkenia, Kilimanjaro haben wir da Schule gebaut. Und wir versuchen hier auch pastoral jetzt die Weltkirche reinzubringen. Zum Beispiel gibt es das in allen Ländern im Süden, dass die Kinder sich zu Allerheiligen als Heilige verkleiden oder im Fasching. Und nicht als Superman und so weiter. Und da werden uns gleich die Heiligen kennen. Oder wir haben so eine Spendenbox gemacht, die wir den Kindern geben, dass sie dort Gebete und Spende einwerfen. Das ist für uns wichtig. Wir sind kein Geldsammelverein. Ja, wir vertrauen auf die Gnade Gottes und dann natürlich helfen wir, so gut es geht. Da war ich dabei, das habe ich schießen lassen, weil die waren so lieb. Das war in einer Volksschule schon. Der Salesianer in Lubumbashi. Also die haben dieses Stufensystem, Shelter, raus von der Straße, dann eben Volksschule, dann eben höhere Schule und am Schluss Berufsausbildung und so. Und wir haben das alles angeschaut und das ist einfach genial, weil am Schluss stehen dann Leute da, die würdevoll jetzt eben leben können. Das ist ein lustiges Bild, wo ein Mädchen dann bei der Oma mit der Young Mission Box jetzt eben sammeln geht. Wir haben auch solche Materialien für Kinder. Vielleicht mache ich noch ein Segment. Die Priester mache ich noch. Ja. Also das ist auch die Situation, die wir haben, volle Priesterseminare hier in Dar es Salaam. Priester hier, ja, ist immer zugleich der oberste Sozialarbeiter seiner Pfarre. Hat Schulen, Waisenhäuser und so weiter. Nicht? Und das ist sehr beglückend. Was nicht beglückend ist, ist für uns der 6. Jänner. Weil wir da konkurrenziert werden, von den Bischöfen ist es so geordnet, das Sternsingen ist eine Haussammlung und der 6. Jänner ist seit 1926 die Priestersammlung für die Seminare. Und natürlich wird in den meisten Pfarren dann auch das vom 6. Jänner genommen, das Sternsingen. Und wir wissen nicht, wie wir da rauskommen aus dem Ganzen. Ja. Also es ist bedrückend, weil diese Sammlung sehr stark runtergeht, aber wir es gerade brauchen würden, weil Gott, jede Berufung ist ein Wunder auch in Afrika. Ja. Das ist hier in Songea, im Westen von Tansania, das ist ganz frisch das Bild, da war ein Mitarbeiter dort, 300 Seminaristen, da ist schon das Essen ein Problem für den Bischof. Aber uns nur Reis kriegen die ganze Zeit. Aber 300 Seminaristen, ja, also 8 Monate oder 9 Monate im Jahr zu ernähren, ist ein Problem. Auch wenn die selber in den Seminaren arbeiten. Oder das ist das große St. Charles Seminar. Wir versuchen deshalb über Priesterpatenschaften das zu unterstützen. Das ist die Simone Sommer, wie sie damals unten war. Das Bild ist deshalb so berührend. Das war 2018, wie sie unten war. Und der Bernhard Ravoni, der hier steht, ist mittlerweile in Wien und macht das Doktorat. Ja. Ja, diese Priesterpatenschaften sind sehr schön, weil du zahlst da 4 Jahre 50 Euro im Monat, hast eine persönliche Beziehung auch, du bekommst die Unterlagen von den Priesterstudenten und so weiter. Du hast den Lebenslauf und so weiter. 20% fallen aus. Also das sind nur die letzten 4 Jahre der Ausbildung, die wir da über Priesterpatenschaften machen, weil es eine strenge Auslese gibt, die Ausbildung dauert 9 bis 10 Jahre. Immer wieder unterbrochen durch Praktika und so weiter, nicht? Also, und dann die letzten 4 Jahre. Die Frau hat mehrere, 13 Priester hatte gehabt in ihrem Leben. Eine einfache Frau, die Frau Oberbrandacher in Oberösterreich. Also Priesterpatenschaften ist ein Erfolg, hat Weihbischof Kunden erfunden für die Seminare in Sri Lanka. Und das ist eben sehr schön. Wir haben derzeit 414.000 Priester und 130.000 Priesterstudenten weltweit. Das ist gut. Ja. Wir werden auch immer mehr Priester. Das ist die Geschichte, da hat der Kumpner 1980 begonnen mit den Priesterpatenschaften. Wie er gestorben ist, waren es 8.500 Priesterpatenschaften. Ja. Wie ich es übernommen habe, waren wir auf 2.400 herunter und jetzt sind wir bald wieder über 5.000. Und wenn bin noch 4 Jahre im Amt, da wäre mein Ziel, dass wir wieder auf 8.000 sind. Priesterpatenschaften. Schauen wir mal. Wir haben auch viele Priester in Österreich und das muss ich dazu sagen, wir wollen nicht, dass die zu uns kommen. Einige sollen hier sein, das ist absolut gut, aber wenn man sich das Verhältnis anschaut, es kommen in Afrika auf einen Priester 5.000 Katholiken. In Österreich auf einen Priester 1.700 Katholiken. Ja? Die sind natürlich alt, das sind alle mitgerechnet und so weiter, ist klar. In Afrika sind sie jung. Aber ich habe dieses Beispiel eben, ja genau, vom Vater Kosmas, der war, das war schon vor 4 Jahren, war 2019, vor 3 Jahren, Und da habe ich gefragt, hat er mich gefragt, ich habe 11 Kinder dort getauft, in Moschi, beim Kilimanjaro, und mit der Pfarrer dort taufen lassen, er war Kaplan, und fragt mich dann am Abend, wie wir ins Taufloch, how many children did you baptize in your life? Und ich war damals über 30 Jahre Priester, ich habe gesagt, oh, mindestens 1600, ja, weil ich auf 2 Pfarrer gehabt. Oh, sehr interessant, erst 2 Jahre Priester, über 5000. Und das habe ich dort auch erlebt, also dass die einschlafen beim Abendessen, bei Erschöpfung, die Priester. Nicht? Das ist hier der Vater Diostedit, ich habe das Foto geschossen, da sind wir beim Rauffahren von Tansania und vom Süden von Tansania im September voriges Jahr einfach stehen geblieben in einer Pfarre dort und haben dort die Messe mitgefeiert. So schaut die Sakristei aus. Der Pfarrer, der hier war sogar in Salzburg eine Zeit lang, aber armselig, armselig. Ja. Also das ist wirklich, oder das ist ein, der ist Priester. Das war aber nicht in Afrika, sondern in Haiti. Blechhütte als Pfarrhof. Deshalb sind für uns Messstipendien sehr wichtig. Die Messstipendien, die wir weitergeben, also die 9 Euro, nicht, die geben wir 1 zu 1 weiter, ohne irgendwelche Abzüge, sind dann das Gehalt für fast in allen Ländern Afrikas für die Priester. Das ist der Johannes Leichner von Tirol, Diözesandirektor, den ich nach Kamerun geschickt habe. Den Florian Kalitsche möchte ich auch runterschicken, damit die das sehen. Ja, man muss das alles sehen, damit man brennt für das Ganze. Man muss sowas miterleben. Eine Priesterweihe von 63 Priestern und so. Das muss man sehen. Das ist eine Seminarküche. Das habe ich fotografiert. Das ist unser Seminar in Kitega in Burundi. Wir haben alle Erzbischöfe, Priester, alle Bischöfe, Erzbischöfe und Priester von Burundi durch Patenschaften ausgebildet. Da war ich eben dort 2019 zum Jubiläum, 25 Jahre. Das hat die Kundner begonnen. Und die Küche. Wir haben einen neuen Herd zugesagt. Ja. Das ist sehr. Oder so ein Seminarbett. Ja, die sind zu 10 in so einem Raum drin. Das geht nicht. Deshalb haben wir jetzt gesagt, wir bauen Seminare aus. In Uganda ist besonders arg im Augenblick, die mussten tatsächlich abweisen. Jetzt haben wir 3 Seminare ausgebaut. Da kam es zu einem Wunder. Ich habe für die 3 Seminare jeweils Trakte dazu bauen für 50 Seminaristen. Die sollen auch natürlich also ordentlich sein, diese Trakte. Pro Seminar 330.000 Euro, also insgesamt 1 Million. Und ich konnte schwer Spenden sammeln jetzt dafür wegen der Ukraine. Da haben wir auch unsere Hilfsprojekte hochgefahren. Da können wir sehr viel helfen. Aber Ukraine ist, auf einmal am Schluss, wenn wir das abschließen wollten, fehlen 150.000 Euro. Dann habe ich bei einer Mittagsmesse das Bild hier gezeigt, wie die Seminaristen schon einbauen und dass noch Geld fehlt. Und am nächsten Tag hat wer aus Deutschland zugeschaut. Ja, und das Geld war da. Also solche Wunder darf ich auch erleben, ja. Und das war sehr schön, weil er uns gar nicht kannte, aber das hat ihn so bewegt. Das ist auch Seminare, die erhalten sich selber, die machen dann Praktika, Altenpflege, die arbeiten im Garten und so weiter, die haben ihre Felder und Viehzucht. Das ist auch wichtig, das Thema, das wird ja nur gespielt von den Tierschutzorganisationen, Vermächtnis. Ich finde es eine geniale Form und ich möchte es auch einfach sagen, ja, weil dadurch unglaublich viel geholfen wird. Ich habe mein Testament schon mit 22 gemacht, vor meiner Ordensprofess. Du besitzt alles, solange du sitzen kannst, solange du lebst. Ja. Und du kannst es auch gut ordnen mit Kindern, Enkelkindern. Bitte macht's das auch. Wir haben deshalb auch einen Testamentsratgeber gemacht, lange bevor ich zur Misse oder irgendwas gekommen bin oder mit dem Thema beschäftigt war. Aber die bestialischsten Streitereien in den Familien waren dann, wenn diese Sachen nicht geordnet sind. Und das kostet nichts zum Notar. Also man muss immer hinsetzen und sich wirklich überlegen, was soll es sein, wenn ich aus dieser Welt gehe? Man muss dann nachher nicht sterben, ja, sondern aber man hat die Gewissheit, eine höhere Gewissheit, sagen wir so, dass nachher nicht die Familie im auseinanderfällt. Es wird immer gestritten. Jeder fühlt sich immer irgendwo benachteiligt. Ja. Und wenn man da klar den Willen ausdrückt, ja, das, ja, dann ist es immerhin die Mama, der Papa, ja, die Oma, die das so jetzt eben festgelegt hat, das respektiert man und akzeptiert man. Wenn es dann um Pflichtteile geht und irgendwas wird es bestialisch, kann ich euch garantieren. schlimmsten Sachen, die ich als Christ erlebt. Und deshalb auch ein Testamentsratgeber, ob man da was für Missio tut und so weiter, das ist uns egal, aber einfach, dass man das eben bedenkt. Oder ich habe eine neue Aktion gestartet. Wir haben tonnenweise Kelche und liturgische Geräte, die herumstehen und nicht gebraucht werden. In Afrika, die sind sehr fromm in Afrika, aber eben es fehlen diese Geräte und ich habe jetzt alle Pfarrer angeschrieben. Ich bin in Konflikt mit den Diözesankonservatoren, die haben einen Kirchenraub. Entschuldigung, aber am Schluss stehen die Sachen im Diözesanmuseum. Und wir wollen ja eh nicht die wertvollen Sachen haben, ja, sondern wenn ein Priester mal was geschenkt hat, bei einem Priesterjubiläum oder so, ja, und so weiter. Wir haben schon einiges bekommen. Die Freude ist riesengroß über diese Sachen. Weil ein Kelch, auch ein einfacher Kelch, kostet 600 Euro, den will ich nicht kaufen um Spendengeld. Ja, das ist nicht proportional, 600 Euro kann ich viel anderes jetzt eben tun, wenn die Kelche eh hier herumstehen. Das ist noch was Neues. Und wir werden dann auch, wenn schöne sind, die gehen nicht raus aus Europa, sondern die lassen wir restaurieren und verkaufen hier. Das war der Vater Godwin aus dem Kongo, mein Kollege, der sich riesig über diese Konstanz gefreut hat. Ja. Und das sind dann die restaurierten Kelche, die verkaufen wir. Viele Neupriester wollen wieder schöne Kelche haben und das machen wir auch. Das sind so Themen. So, und jetzt noch ein letztes Thema. Wir wollen ja von Afrika lernen. Aber vielleicht füge ich mal ein, wenn wir schon jetzt das gesehen haben, füge ich mal ein Video ein. Uganda, Osternacht in Uganda. Auch. Das ist eines unserer. Das hat die Simone Sommer gefilmt. Wie für dich. Ich finde, wenn Sie Zeit haben, am 3. Mai kommen Sie in den Stephansdom, da ist der Kardinal Kambanda da, der auch unser Patenstudent war, der ist für dieses Seminar verantwortlich. Palmsonntag in Ruanda. Dann eines vielleicht noch an dieser Stelle. Ich gebe das wieder weg. Ja, das hat mich besonders berührt. Das war eben dieser Christkönigssonntag in Kansebola und vorne ist der Pater Kiesling. Das habe ich gefilmt. Das ist der Pater Kiesling hier bei der Vespa. Junge ist alles der Mann. Also diese Salesianer da, die wären alle nicht, ja, wenn er da nicht runtergegangen wäre. Ja, und er hat mir schon vor 3 Jahren, wie er runtergefahren ist, gesagt, er kommt nicht mehr zurück. Ja, jetzt ist er aber doch voriges Jahr dann gekommen und jetzt kommt er wieder, ist schon in Österreich, eben um diesen Preis entgegenzunehmen. Sie hätten ihm jetzt fast den Fuß abnehmen müssen, aber der liebe Gott hat das verhindert, ja. Und ich freue mich, dass ich dann einen Heiligen. Jetzt aber noch ein letztes. Priester ist wichtig, aber eines haben wir gar nicht. Synodalität heißt hinhören auf die Weltkirche. Ja, ich fürchte, dass diese ganze Synodalität wieder nur in den üblichen Blablabla endet. Ja, und obwohl der Papst will, dass es Mission wird. Wir müssen sicher einen Umgangsstil jetzt eben finden. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin sehr beunruhigt über das, was sich in Deutschland tut. Ja, weil also das ist sehr suizidal, was im Augenblick läuft. Ja. Wir haben heute Kinder, die keine Ahnung haben mehr von Jesus, von gar nichts mehr. Ja, wir haben, es ist so defizitär und dann tut man über, dann meint man mit Frauenpriestertum oder gar nichts. Ja. Leute, das sind keine Lösungen. Das ist nur, ja, wenn man irgendwas hat, was man sich, ja, Also das ist wirklich sehr schwierig für mich. Also die Priester sind dort eben sehr, sehr engagiert, aber eben wirklich wichtig. Die Weltkirche, wir sind jetzt 1,34 Milliarden, wir werden jedes Jahr 16 Millionen mehr, 8 Millionen davon in Afrika. Übrigens wächst die Kirche auch leicht in Europa, interessanterweise. Ja, also durch Filipinos und so weiter, die zu uns kommen. Ja. Es gehen in Wien bereits mehr Nicht-Österreicher am Sonntag in die Kirche, als jetzt eben Österreich. Ja. Das habe ich schon gezeigt. Das ist ein Katechist. Das habe ich das erste Mal damals erlebt, das war 2017, in Kenia eben. Dieser junge Mann hier hat da so eine Hütte, ja, und das ist die Kirche dort. Und er hat dort, wir sind zum Sonntagsgottesdienst, vor dem Pfarrgottesdienst extra hingefahren. Das ist in der Masai Mara, ein Gebiet, das mitten unter der, in der wo diese Tierschutzgebiete sind. Und das ist seine Frau, das sind seine Kinder, und er ist dort der Katechist, der dort am Sonntag die Messe hält. Nicht die Messe, denn, also Wortgottesdienst, Wortgottesdienst. Ja. Also da wird gesungen und gejubelt und Rosenkranz betet und so weiter und so fort und gepredigt. Ja. Die können alle predigen. Wir wissen nicht, was Katechisten sind. Wir haben 3,1, 3,2 Millionen Katechisten, und der Papst hat es aufgewertet, heuer, zu einem liturgischen Amt. Ja, zu einem Sakramentale, eine Beauftragung zum Katechisten. Das war in Nigeria, nicht? Also du hast vor der Kirche sitzen da die Leute unter dem Baum, ich gehe hin. Ja, das ist die Katechistin hier. Ja, die Katechistin, und die hat denen gerade die Ehe erklärt. Irgendein Thema, ja, die Ehe, das ist die Katechistin. Die hat gerade darüber geredet und die Leute hören zu. Das ist der Hugo Oelz übrigens, mit dem ich dort war. Der hat mich dann auch hingestellt. Ja, also das haben wir nicht. Oder hier am Schluss der Messe, das war bei dieser Station da in Tansania, da kommt dann der Katechist und der hat länger predigt als der Pfarrer. Das ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ja. Aber sonst, also es sind Leute, die reden können. Oder hier, das war in Tansania, da bin ich einfach wegen der schönen Landschaft vom Spital weggefahren. Da haben wir das Spital besucht, das unser Vorbild sein wird. Und da bin ich einfach in die Pampa rausgefahren, 5 Kilometer, 6 Kilometer weg, mit dem Kameramann und wollte mich eigentlich vor diesem Palmenhintergrund, eine wunderschöne Landschaft dort, und ein paar Sachen sagen, dass wir Videos sagen, und dann treffen wir dort vor einer, so einer Dorfhüttenkirche diesen Katechisten. Und dann habe ich es so gemacht, er soll was sagen. Ja. Ich habe den Katechisten vor die Kamera gestellt, der Vater Deusdedit hat übersetzt, nicht? Und ich habe dann gefragt, what would you say to somebody who does not believe in God? Ja. Und dann hat er das auf Kisueli, und dann hat er auf Kisueli losgelegt. Ich verstehe kein Wort Kisueli. Ja. Aber wie eine Bombe. Und dann habe ich lauter solche Fragen gestellt. Was würdest du jemand sagen, warum soll er am Sonntag in die Kirche gehen? Ja. Oder warum ist es wichtig zu beten? Ja. Das war immer wie auf Knopfdruck, und Leute, sowas haben wir nicht. Auch niemand von uns könnte das spontan machen. Ja. Wir haben dieses Leidentum nicht, das den Glauben verkündigen kann. Ja. Das ist dieser Salesianer-Katechist, der hat vorher, bevor der wieder Batakisten in Beichte gehört hat, das ist übrigens die Kirche hinten und anderen Seiten, hat der diese Kinder schon katechetisiert. Ne? Und das möchte ich zum Schluss auch noch bringen, dass wir das von Misse Österreich auch jetzt eben machen. Wir haben ja viele neugetaufte Perser. Ja, und da traut sich die offizielle Kirche so nicht irgendwie und so weiter. Und die haben einen Hunger nach Glauben, dass sie gesagt haben, ich will nicht, dass diese Neugetauften da wieder hier 0815 nichts zu Christen werden. Und wir bilden die gleich katechistisch aus. Die Anna Maria ist aus Teheran, die ist geflohen damals, ist Katechie, hat Theologie studiert in Heiligenkreuz. Die ist bei Missio, habe es angestellt vor 4 Jahren. Und wir bilden diese Neugetauften gleich aus, dass sie über den Glauben reden können. Und diese Kurse, die wir da haben, sind für mich berührend. Die sind auf Farsi, auf Persisch. Und die müssen dann jeweils ein Thema vorbereiten und eine Viertelstunde drüber reden. Und wir dachten, die werden sie nicht melden. Ja, immer pro Einheit am Abend 3, die so ein Referat vorbereiten. Und dann wird geredet drüber. Und da ist ein Rand drauf. Ja. Also ich möchte das nächste Referat und so weiter. Wir haben 12 in dieser Gruppe immer drin. Die Bilder bringe ich, die Augen deshalb nicht, weil die nicht in die Öffentlichkeit dürfen, weil die Verwandte ja in Teheran haben und das würde, oder wenn sie selber zurückgehen, werden sie mit dem Leben bedroht, weil sie Christen sind. Das wollte ich euch zeigen noch, und ich könnte, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht tragen. Nein. Was bringe ich da vielleicht noch ein Bild irgendwo? Was eigentlich so das ja, das ist vielleicht auch das eine ist noch interessant. Also der Pater Kiesling bekommt diesen Esel am 3. Mai jetzt im Stephansdom. Wir machen die Preisverleihung gleich nach der Festmesse dort. Das ist die Traude Schöltner aus Graz-Kalau. Und die hat in Graz eben eine Liebe zu Afrika entwickelt, dass sie die Leute motiviert hat. Die hat Hunderttausende oder dann nicht Millionen Euro gesammelt, ja, und dort ausgebildet jetzt eben, also in Afrika, für Ruanda. Also ganz eine Bombe. Die haben wir voriges Jahr diesen Eselpreis gegeben, diesen Emil nennen wir es, Austrian Mission Award eben. Das wollte ich nur zeigen. Ein Esel deshalb, weil diese Leute, mit denen ich zu tun habe, die findest du nicht in Seitenblicken, die findest du nicht im Standard, die findest du auch nicht in der Kronenzeitung und nicht in Ö24. Ja, das sind aber die Leute, die diese Welt wirklich verändern. Und das ist meine Aufgabe, den Leuten zu sagen über die päpstliche Missionswelt, ihr könnt das auch durch Gebet und Spende, ihr könnt konkret etwas verändern in dieser Welt. Und dann bringe ich dieses Bild hier noch. Das ist mein Abschied da mit Pater Kiesling. Da ist der Pater Kiesling nicht mehr gefahren, da war er dann auch erschöpft nach 4 Stunden. Dort. Genau. So geht es endlich in Ruhe und lasst uns vor. Also das sind auch so diese das ist jetzt da das Ruhe. Und das am Anfang war zu sehen in der Jacob Noaba, der jetzt Pfarrer hier, ich weiß nicht, wie die Pfarrer heißt, aber seit kurzem Leben ist geworden. Gut, ich könnte euch noch vieles erzählen, ja, aber es ging darum, auf Afrika schauen, ja, von Afrika auch lernen, für Afrika auch sorgen, das ist unser Schwerpunkt eben. Aber wir sind nicht nur in Afrika, sondern wir sind in allen Kontinenten auch tätig, aber Afrika ist eindeutig unser Schwerpunkt. Gut, danke.
Vielen Dank für die Ausführungen. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Sehnsucht nach einer heiligen Kirche in Österreich hätte ich auch. Speziell nach diesem Vortrag. Das Thema von Ihnen hat gelautet, eben Afrika, Sehnsucht nach einer heilen Welt. Wir könnten jetzt lang diskutieren, wie könnten wir diese heile Welt nach Österreich bringen. Das würde so umfassend sein, daher lasse ich es lieber, diese Frage zu stellen. Ich sage ein großes Danke für den Einblick in eine Welt, die wir in dieser Art und Weise nicht kennen. Vielen Dank. Jetzt habe ich einfach eine Frage. Haben Sie Fragen? Bitte. Frau Schäuber.
Ich kann es wiederholen, dann die Fragen.
Ja. Oder du kommst dahin. Ja.
Ich hätte es persönlich fragen. Das bedeutet für Sie,
ich wiederhole es dann. Ja.
Was bedeutet für Sie das Gebet persönlich? Und was bedeutet für Sie, Priester zu sein?
Die erste Frage war, was bedeutet für Sie Gebet persönlich? Und was bedeutet für Sie, Priester zu sein?
Also meine Christwerdung, ja, also ich bin traditionell gute Eltern, die in die Kirche gegangen sind, gläubig, die mit uns gebetet haben, aber so richtig Christ bin ich geworden, dass ich das Bittgebet entdeckt habe. Ja, das Bittgebet, das war dann also so nach der Pubertät, wo man dann mit der Kirche nicht so will und irgendwie dann plötzlich entdeckt, dass tatsächlich eben jetzt Gott auf Bitten reagiert. Also teilweise sehr wunderbar. Es waren einfache Sachen jetzt eben in der Schule, Prüfungen. Ich war immer Streber, ich habe dann auch Super Spezies promoviert. Und es war mir immer wichtig, gute Noten zu haben, dass du gute Noten bekommst, obwohl du nicht so viel gelernt hast. Ja. Oder eben jetzt in der Tanzschule, das Mädchen, was dich nicht anschaut, dass sie dann plötzlich doch mit dir tanzt. Ja, also solche Gebetserhörungen. Deshalb ist für mich das Bittgebet sehr wichtig. Weil das Bittgebet heißt, es wird von vielen Theologen heute abgelehnt und kritisiert. Gebet wird nur mehr vom Östlichen her verstanden als eine psychologische Selbstberuhigung. Das ist es auch. Ja. Aber das ist ein Side-Effekt, ein Nebeneffekt des Gebetes. Ja. Und nicht der Hauptzweck. Weil da bleiben wir ganz im Ego drinnen. Nicht? Der Osten hat keinen personalen Gott. Da geht es nur um dein Dich verbinden mit dem Ganzen und so weiter. Dich beruhigen und so weiter. Das ist psychologisch okay, aber es ist keine Gottesbegegnung. Und deshalb dieses auf Jesus vertrauen. Ich war gerade im Heiligen Land. Wir sind auf der wir haben übrigens am 29. jetzt in der Votivkirche Electric Church, da wird die Bergpredigt vertonen lassen. Ja, ich hoffe, dass die Society, also wird die Votivkirche mit Lichteffekten sein, aber es geht um die Bergpredigt. Und bei der Bergpredigt sagt Jesus, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Und wir haben bei Missio das auch erlebt, wenn die Fürbitten nicht das Vorlesen von vorformulierten politischen Texten sind, sondern wirklich der Schrei des Volkes Gottes, so wie wir das gegenüber Jesus haben. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Nicht? Also die blutflüssige Frau, die etwas braucht von Jesus. Dieses sich herandrängen, vertrauensvoll, Gott zutrauen, dass er etwas ändert, dann wird Gebet plötzlich zu Gottes erfahren. Wobei ich immer dazu sagen muss, Gott ist nie ein Automat, wo du oben eben jetzt die 2 Euro reinwirfst, und unten kommt die Cola-Dose raus. Ja, sondern Gebet ist immer auch eine Glaubensprüfung, aber Jesus hat uns zugesagt, wenn unser Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Ich habe es im Heiligenkreuz erlebt, ich erlebe es jetzt bei Missio, also ich habe auch sehr viel Bittgebet. Also Bittgebet kommt bei mir an erster Stelle. An zweiter Stelle dann selbstverständlich, weil ich Mönch bin, Gebet als zweckfreier Lobpreis, denn Gott, auch wenn er einen nicht erhört im Konkreten, ist es immer wert, gelobt und angebetet jetzt eben zu werden. Was bedeutet für mich Priester sein? Ein genommen worden sein von Gott in einen Dienst, der wirklich ein Mittlertum ist vom Übernatürlichen ins Natürliche, wo ich mehr geben kann, als ich menschlich geben könnte, wo ich zu einem Quell werde für etwas, das nicht aus mir kommt, für andere. Und das ist das Beste, was mir passiert ist in meinem Leben. Ja. Und so.